Hallihallo, ihr Lieben. Ich bin Dorsa und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Podcast. Hier gibt es 2 bis 4 Podcasts im Monat. Ich habe mir super inspirierende Menschen ausgesucht, die uns etwas beibringen, womit sie sich sehr viel beschäftigen. Und vielleicht können wir voneinander lernen. Also habt ganz viel Spaß beim Zuhören. Sagt mir, was ihr denkt. Und nicht vergessen, mir zu abonnieren und auch mir bei Instagram zu folgen, damit ihr immer up to date seid. Heute geht es mal um Kritik und ich habe mit Kaveh gesprochen, ein Geschäftsmann, der sehr viel Erfolg hat, und er hat uns erzählt, wie er da hingekommen ist und was Kritik für eine Rolle gespielt hat, wie er mit Kritik umgeht und davon profitiert. Und ich habe gelernt, dass Kritik eine Kunst ist, eine Kunst, die man beherrschen kann, wenn man will. Hört euch das mal an und sagt mir, was ihr gelernt habt, weil ich werde am frühen Morgen einen Blogpost schreiben von dem, was ich gelernt habe von Kaveh und von vielen anderen Menschen und vielen anderen Büchern und vielen anderen TED-Talks, die ich geschaut habe. Und das Ganze fasse ich für euch zusammen aus meiner Sicht, aber heute mal Kaves Sicht. So, ab jetzt nehmen wir auf. Ich würde dich erstmal bitten, vielleicht ein bisschen von dir zu erzählen, weil ich kenne dich ja schon seit ein paar Jahren, aber ja. Die anderen, die zuhören, vielleicht nicht.
Super. Ja, ich heiße Kasra Kaveh, bin jetzt 30 Jahre alt oder 30 Jahre jung. Bin in Teheran geboren, also bin quasi...
Ach tatsächlich, das wusste ich auch nicht.
Bin in Iran, Teheran geboren und bin dann, als ich 7 war, sind wir nach Deutschland gezogen.
Cool, ja.
Wollten damals ursprünglich nach Amerika zu meinem Onkel, der in Kalifornien wohnt, aber sind so ein bisschen hier in Deutschland hängen geblieben und habe zwischen 97 und 2006 in Frankfurt-Oder gewohnt. Bin da quasi in Frankfurt.
Okay.
Oder quasi mehr oder weniger so aufgewachsen. Und
da war ich einmal. Jetzt. Keine schöne Stadt.
Nicht keine so schöne Stadt, ne. Da will man nicht wohnen, aber trotzdem eine schöne Kindheit gehabt, irgendwie viele Freunde gehabt, irgendwie, cool. Mit denen ich da aufgewachsen bin. War jetzt auch vor 2 Wochen das erste Mal nach 15 Jahren da.
Echt, fast, ja?
Nach langer Zeit wieder da gewesen. War schön, mal die ganzen
Bist alten du, Freunde. Aber deine ganze Familie ist auch mit nach Oldenburg, oder?
Genau. Wir hatten Freunde und Bekannte hier.
Okay.
Und diesbezüglich sind wir dann quasi damals nach Oldenburg gekommen.
Cool.
Sind dann quasi 2006 nach Oldenburg gezogen.
Hm.
Und inzwischen lebe ich diese Stadt und ziehe diese Stadt auch so als meine Heimat an.
Ich glaube dir, dass du mit dieser Wohnungsstadt liebst. Ich würde die Stadt auch mehr lieben
hier. Also hier wohne ich seit einem Jahr jetzt ungefähr, bin jetzt letztes Jahr hergezogen.
Geile Wohnung.
Und fühle mich auch ganz schön. Wohl. Ist natürlich auch super praktisch, direkt in dem Büro. Ist natürlich irgendwie.
Ja, total.
Und
die Aufteilung von dieser Bude ist auch total toll. Das ist halt nicht so typisch.
Ja, ist halt alles offen. Halt
ja.
Nutzt es auch manchmal für Kunden, wenn ich so größere Kundentermine habe. Also,
hat auch was von dem Office irgendwie, von irgendeinem, genau. Keine Ahnung, skandinavischen Büro oder so, weißt du? Die versuchen das ja immer so zu gestalten.
Ja, die eine Seite nutze ich so ein bisschen als Büro, weil ich manchmal auch so Kundschaft habe, wo ich ein bisschen Privatsphäre brauche, und die auf der anderen Seite, wo ich dann quasi privat.
Ja.
Genau, ist natürlich auch praktisch, denn das Büro direkt ist natürlich irgendwie fußläufig 2 Minuten entfernt.
Ja.
Ist echt ganz cool.
Ja, wir sind jetzt 1 Minute hergelaufen. Ja. Sehr cool.
Genau.
Okay, und was, also du hast nach der Schule direkt deine Ausbildung gemacht oder wie bist du in Richtung Immobilien gekommen?
Nicht so ganz, also es hat sich bei mir alles so ein bisschen zufällig ergeben.
Mhm.
Ich habe nach der Schule die Höhere Handelsschule Wirtschaft besucht und habe da ein Jahr quasi so ein Wirtschaftsjahr gemacht, was glaube ich immer ganz gut ist, weil das braucht man irgendwie so auch, ich sag mal, im Leben ja so, sich ein bisschen auch mit Finanzen und Wirtschaft aufzukennen.
Auf jeden Fall.
Habe danach FSJ gemacht. Und habe behinderte Kinder betreut in der Waldorfschule.
Ach cool.
Was auch sehr schön war. Da habe ich quasi nochmal so einen Eindruck gehabt, was irgendwie sozial und menschlich anging.
Mhm.
Habe danach noch eine Physiotherapie-Ausbildung gemacht.
Ja.
Habe allerdings nach 3 Semestern quasi aufgehört. Es kam damit zustande, weil ich war früher selber Sportler, habe viel Sport gemacht und fand halt immer den menschlichen Körper interessant und irgendwie fand es immer faszinierend, wie man quasi sich noch Verletzungen mal uns der Physio wieder heil gemacht hat. So. Und daher kam so ein bisschen die Physioschiene rein.
Okay.
Und bin dann so im Vertrieb gelandet, zufällig, aber das war ja so ein Zufall. Wollte eigentlich Kinderkrankenpfleger werden und wollte irgendwas mit Kindern machen, weil ich ja Kinder super gern mag und irgendwie trotzdem irgendwie so mehr oder weniger im medizinischen Bereich bleiben wollte. Und hat dann irgendwie mich auch beworben, was auch ganz gut lief. Das war damals beim Klinikum und wollte anfangen. Und es war aber so, dass ich ja noch irgendwie so 4 Wartemonate hatte, bevor es irgendwie losging. Und bin halt nicht so einer, der irgendwie so rumsitzt und nichts macht.
Du so egal.
Und da habe ich in der Zeit, hatte ich so eine Anzeige gesehen, dass irgendwie so eine Firma im Vertrieb Leute sucht.
Mhm.
Und habe da angefangen, aber habe von vornherein erzählt, dass ich halt quasi schon andere Absichten habe und halt wahrscheinlich dann irgendwie so viel Morty bleiben wollen würde. und habe da angefangen. Das war halt so ein Strom- und Gaskonzern, beziehungsweise so ein Vertriebszweig war das. Die haben halt Strom, Gas und Telekommunikation vertrieben. Ich habe mich damals eher auf Strom und Gas fixiert oder auf, ja, mich auf Strom und Gas eher so spezialisiert, genau. Und bin da quasi eingestiegen und es lief super. Also hatte irgendwie, keine Ahnung, hatte da der Chef, den das irgendwie erst gehörte, war irgendwie recht angetan, war nach irgendwie noch 5 Wochen mal Teamleiter.
Hast du den so Verkäufer in dir entdeckt?
Verkäufer, ja, irgendwie schon. Irgendwie. Vor allem vorher nie in dem Bereich was gemacht. Hm. Ich war auch recht jung damals.
Ach, das ist der Perser.
Genau, 17, 18 gewesen und dann irgendwie so in dem Bereich gelandet. Und hab quasi, wie gesagt, Krass, Strom und Gas genau, vertrieben. Dann irgendwie an Privatkunden und Geschäftskunden.
Hm.
Und hab dann ein halbes Jahr dann irgendwie dann mehr oder weniger die Filialen in Oldenburg mehr irgendwie betreut. Also wenn er nicht mal da war, habe ich dann hier den Laden so mehr wieder geschmissen. Danach, nach 1,5 Jahren, ein paar Filialen, die hier in Niedersachsen hatten. Und das war halt echt eine gute Zeit. Hab da echt gutes Geld verdient.
Mhm.
Hab da auch teilweise, wie gesagt, Leute eingearbeitet und dafür gesorgt, dass sie guten Umsatz machen.
Ja.
Und da war ich halt erst so 18, 19. Und hab noch zu Hause bei meinen Eltern gewohnt, wie es halt so ist in der Zeit.
Ja, ja.
Und hab alles beiseite gelegt, alles gespart.
Mhm.
Und habe mir dann irgendwie 2009 eine Immobilie quasi erworben, also quasi genau jetzt vor 10 Jahren, und fand halt diesen Immobilienbereich super interessant. Und ja, und dann bin ich so auf den Trichter gekommen, was mit Immobilien zu machen. So.
Und jetzt mache ich das quasi jetzt. Und das hast du aber von vornherein selbstständig angefangen?
Genau, genau. Es war halt so, es war die Überlegung, ja, wie machst du das so? Machst du erst eine Ausbildung irgendwo oder wie fängt man da an? Oder wie läuft das so mit 19, 20, sich irgendwie selbstständig zu machen? War ich ja auch in diesem Strom- und Gaskonzern, war ich auch schon mehr oder weniger selbstständig, aber es war halt, ich hatte trotzdem einen Arbeitgeber mehr oder weniger über mir, aber ich habe halt quasi Rechnung geschrieben. Und es war natürlich ein ganz was anderes, sich selber irgendwie zuzusehen, wie man Aufträge bekommt, wie man Kunden generiert, etc. Aber dachte, okay, was hast du verlieren? So, bist jung, kannst immer noch irgendwie, keine Ahnung, dich auf einen anderen Bereich spezialisieren.
Ja, mega.
Aber hat mir nochmal super gefallen, hatte einen guten Einstieg, hatte am Anfang viele Freunde, Bekannte und sagen wir gute Kunden, die irgendwie auf mich groß gesetzt haben und auf die man aufbauen konnte.
Ja, ja,
und
ja.
Sobald du, sag ich mal, die ersten zufriedenen Kunden hast, kommen die natürlich immer wieder und empfehlen dich weiter.
Ja.
Und jetzt inzwischen ist das, sag ich mal, nach 10 Jahren so ein Geschäft, was irgendwie inzwischen mehr durch Empfehlung kommt. Also quasi, wir leben halt quasi echt auf einem großen Empfehlungskreis. Und das Gute ist, als wir direkt angefangen sind, habe ich mich halt nicht nur auf eine Sache spezialisiert, sondern wirklich auf alles, was man so im Bereich Immobilien machen kann. Habe dann direkt angefangen, auch selber Projekte zu Objekte zu investieren. Habe dann quasi auch direkt angefangen, Häuser und Wohnungen zu renovieren und zu sanieren. Habe Wohnungen und Häuser eingerichtet, also quasi so als Homestaging gemacht.
Oh,
und ich sag mal, dadurch, dass wir halt so groß gefächert waren, konnte man natürlich, hat man auch mal einen anderen Einblick gehabt. Ne? Also sprich, wenn ein Kunde wirklich sein Haus verkaufen möchte, wie schafft man das irgendwie den besten
da
Preis zu erzielen?
Genau, okay. Genau, ich kenne alle Branchen oder alle Bereiche dieser Branche.
Genau.
Ja, echt cool. Genau.
Und wie gesagt, einen guten Anlauf gehabt, einen guten Start gehabt und inzwischen ist das. Habe ich super coole Leute im Büro, super Kolleginnen, die machen einen super Job im Büro, auf sie Verlass und ich glaube, das ist auch mal wichtig, und bald man irgendwann mal irgendwie ein bisschen mehr hat, dass man auch sich auf die Leute verlassen kann.
Nein, ich werde nicht niesen. Oh, okay.
Let's go. Genau. Und,
wie viele Mitarbeiter hast du?
Ich habe eine Zeit lang mal ein bisschen größer, hatten wir so 6 bis 8 Leute im Büro.
Mhm.
Haben uns dann vor 1,5 Jahren verkleinert, weil einfach der Markt an sich aber nicht so viel hergibt in Oldenburg, dass man so viele Leute in Vollzeit beschäftigen kann.
Mhm.
Und jetzt, wie gesagt, bin ich mit meiner Kollegin im Büro, haben dann noch quasi so einen Handwerkertrupp, die für uns tätig ist. Und mit dem haben wir dann quasi Renovierung, Sanierung und cool, Homestaging. Ja. Und genau, fühlen uns, glaube ich, beide ganz wohl. Und genau, sie ist jetzt seit Anfang des Jahres dabei. Oder quasi Anfang des Jahres mit dazugekommen.
Sehr freundlich, habe ich ja gerade kennengelernt.
Genau, genau, ja. Das ist echt eine ganz, die ist echt ganz gut. Bin auch sehr happy mit ihr. Wir würden vielleicht noch so 1 bis 2 Leute einstellen, dann reicht es aber auch. Ich sage mal, okay, so 3 bis 4 wäre quasi eine optimale Größe.
Ja,
dass man so, sag ich mal, in unserer Auslastung in der Stadt, glaube ich, so haben könnte.
Verstehe, genau. So groß ist die Stadt doch nicht. Obwohl
ja, schon, aber das, also die Stadt bietet ja schon viel Potenzial und es wird echt irgendwie auch viel verkauft und gekauft und so.
Und gebaut, oder?
Genau, genau. Es wird ja auch viel gebaut und dadurch, also Potenzial hat die Stadt schon, da tut sich auch viel. Also es ist ja nicht so, wo ich sage, okay, das ist jetzt eine Stadt, wo irgendwie keine Investoren da sind oder die nicht investierungsfreudig ist oder sagen wir, die Privatleute nichts kaufen wollen. Verstehe. Ganz im Gegenteil.
Ja.
Tut sich viel. Genau. Da habe ich noch so ein zweites Hobby, Leidenschaft nebenbei. Ich bin noch so Basketballer, ja. Ich habe früher Basketball gespielt und
Das wusste ich sogar.
Ja. Genau, bin jetzt irgendwie seit einigen Jahren auch irgendwie so Schiedsrichter. Also echt? Seit 13, ja, cool. 14 Jahren bin ich Schiedsrichter und seit knapp 7 Jahren fahre ich jetzt in der Bundesliga, also quasi in der zweiten Bundesliga. Richtig cool. Genau.
Wie oft machst du das dann?
Ich habe vor 2 Jahren, also vorletztes habe ich knapp 85 Spiele gepfiffen und letztes habe ich so 45 Spiele gepfiffen.
Wow. Ja, das ist auch ziemlich zeitaufwendig.
Oder? Ja, die Fahrerei ist vor allem viel, also ich pfeife halt bundesweit.
Ja.
Dann ist natürlich irgendwie ein sehr großer Zeitanspruch, was die Fahrten so mitnimmt. Aber es gibt mir auch extrem viel wieder, weil einfach erstmal die Spiele an sich irgendwie also intensiv sind und man lernt, glaube ich, auch so auch für seine Persönlichkeit und fürs Leben, fürs Arbeitsalltag viel. Weil man dann irgendwie, ja, ich sag mal, so ein Team hat, so eine Schiedsrichter-Crew hat mit zwei, also man ist zu dritt, man pfeift zu dritt.
Ja.
Dann gibt es auch einen Kommissar und meistens auch nochmal einen Schiedsrichter-Coach, der uns bewertet und ich sag mal analysiert. Und deswegen bringt mir das auch viel und ich sag mal, Spiel zu Spiel, sowohl Mensch als auch persönlich, als auch was so für die Arbeit.
Das
ist immer ganz cool. Wir haben auch echt teilweise so.
Also wie so eine Familie wahrscheinlich.
Genau, also man pfeift halt auch nicht mal mit den gleichen Kollegen. Also man sieht halt immer auch andere. Es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie beim Handball ist es so, da gibt es halt so ein Schiedsrichterteam und die pfeifen halt immer zusammen.
Okay.
Bei uns ist es halt so, dass du halt wirklich echt jede Woche andere Kollegen siehst und man sieht sich einmal auf dem Lehrgang. Wir haben meistens immer, beziehungsweise wie zweimal. Oft? Wir haben zwei Lehrgänge. Einmal gibt es einen Hauptlehrgang, der geht meistens 2 bis 3 Tage.
Okay.
Das Anfang der Saison, da gibt es meistens einen Zwischenlehrgang, der ist so mittendrin quasi, wenn die erste Saisonhälfte abgelaufen ist. Und der geht dann meistens 1 bis 2 Tage.
Okay.
Genau. Und sind super Kollegen dabei, auch sehr interessante Persönlichkeiten mit dabei. Und wie gesagt, von daher kann man da auch irgendwie einiges mitnehmen.
Das ist echt
und
cool.
Und genau, da bin ich noch nebenbei aktiv quasi.
Nice.
Genau.
Da hatte ich auch tatsächlich jetzt einen Anhaltspunkt, wo wir anknüpfen können an Kritik, weil es ist ja das Thema heute.
Ja.
Ich habe ja selber die Kritik bekommen, dass das Thema nicht klar war in den letzten Podcasts. Deswegen gibt es jetzt ein klares Thema und das ist Thema Kritik. Und ich habe mich jetzt seit gestern Abend ziemlich mit vielen Kritikpunkten beschäftigen müssen, die Gott sei Dank die meisten sehr konstruktiv waren. Und ich könnte mich in kürzester Zeit wirklich für mich optimal verbessern und wissen, okay, das ist ja eine Konversation. Was wollen die Menschen genau? Das weiß man ja nicht ganz, bevor man angefangen hat. Also ich meinte selber so ein bisschen eine Idee zu haben, aber jetzt weiß ich immer mehr, was genau funktioniert, weil ich Feedback bekomme. Davon wächst man ja. Aber wie man Feedback tatsächlich weitergibt und wie man Menschen dazu bekommt, dass sie tatsächlich tun, was du sagst, deine Kritik, ist irgendwo eine Kunst, finde ich. Und vielleicht hast du da Beispiele bei den Spielen, weil ich kenne halt, sei es Fußball, Basketball und so weiter, kenne ich so ein paar Szenen aus dem Fernseher, wie es halt ziemlich brutal sein kann, wenn man Kritik äußert, gerade mit den Schiedsrichtern. Ja. Wie gehst du damit um und wie doll ist das?
Also ich glaube, es ist halt immer so eine Art, wie man Kritik aufnimmt und wie Kritik ausgeübt wird. Klar gibt es das sowohl im Arbeitswelt als auch mit Kunden oder auch im Sport, also quasi, wenn ich als Schiedsrichter tätig bin, dass da halt irgendwie Kritik ausgeübt wird. Kritik an sich ist ja nicht schlecht, also es ist ja quasi, es gibt zwei Meinungen, es ist halt die Frage, ob was richtig oder falsch ist oder überhaupt eins der beiden Ansichten richtig ist, also das kann ich, also würde ich ja halt nie beurteilen wollen so, aber ich glaube, halt, man muss halt immer gucken, wie wird die Kritik ausgeübt und wie wird die halt aufgenommen, so, ne?
Was passiert, wenn halt so ein Spieler zu dir kommt, der mich abgenervt ist, weil du jetzt eine Karte, gibt es auch Karten
im Basketball? Karten ist vom Basketball nicht.
Siehst du, ich habe keine Ahnung vom Basketball. Was macht man da?
Also man pfeift halt einen Foul oder pfeift einen Schrittfehler.
Da hast du jetzt gepfiffen und ich spiele Basketball und habe Ahnung und komm an und beschimpfe dich. Ich werde super persönlich.
Ja.
Was machst du?
Also ich bin halt so ein Typ, der einfach, glaube ich, so auf dem Spielfeld auch eine ziemlich gute Ausstrahlung hat und ich habe das, glaube ich, in meiner Schiedsrichterkarriere nicht erlebt, dass ein Spieler zu mir kam und mich beschimpft hat oder beleidigt hat.
Tatsächlich,
genau. Okay. Weil ich glaube, also es hängt, glaube ich, auch mal ab, so wie respektierst du und gehst mit den Spielern um so und wie gehst du halt, wird halt mit Jungen gegangen so. Aber es passiert ganz oft, also quasi, ich würde sagen, in jedem Spiel, dass, ich sag mal, ein Spieler zu dir kommt und was fragt und, ich sag mal, mit der Entscheidung nicht zufrieden ist. So. Ich spiele selber auch noch, ich weiß auch selber auch als Spieler, wie das ist, wenn quasi ein Schiedsrichter irgendwas pfeift und sich das in dem Moment einfach anders anfühlt oder man das anders wahrnimmt und das anders sieht. So, und da muss man dann halt differenzieren, okay, ich bin jetzt als Schiedsrichter oder als Spieler da auf dem Spielfeld und sehe eine Entscheidung anders. Und wie kommuniziere ich das? Ne? Also wie gehe ich als Spieler zu den Schiedsrichtern und rede mit ihnen? Oder wie wird mit mir gesprochen in der Hinsicht, wenn ich ja quasi selber pfeife?
Klar, ja.
So, und da muss man natürlich halt wissen, so wie man dann auch, das lernst du natürlich auch mit der Zeit. Also ich würde jetzt nicht sagen, das erste Spiel, was ich vor 7 Jahren in der Bundesliga gepfiffen habe, wo ich dann irgendwie wusste, wie ich jetzt mit so einem, ich sag mal, Anführungszeichen Superstar-Spieler aus der Liga umgehe und der mir irgendwas sagt in so einer volle Halle, wo dann auch in dem Moment natürlich auch irgendwie, keine Ahnung, zigtausend Leute auf dich fixiert sind und dich angucken, weil das Spiel gerade steht und irgendwie die alle auf dich fokussiert sind. Okay, wie gehst du mit den Spielern, ne? Was sagst du denen? Und
auch super aufgeregt ist sowieso.
Klar, also inzwischen ist man klar, also man ist natürlich immer mehr abgebrühter, weil es natürlich irgendwann mehr immer Routine wird so.
Mhm.
Aber es passiert natürlich immer, ich sag mal, egal wen, so Szenen, die halt nicht typisch sind und man dann sich überlegen muss, okay, im Moment, wie gehe ich damit um? Ne? Also,
und kann man so schnell überhaupt überlegen, oder ist das so eine unbewusste Reaktion, die zu schnell passiert?
Ne? Das ist ja meistens auch so, so eine Erfahrungssache. Ich sag mal, umso mehr du erlebst, umso mehr du siehst und umso mehr, ich sag mal, du so ein Gefühl für das Spiel hast, umso mehr bist du natürlich auch abgebrühter. Ne? Also dann hast du diese Szene schon mal gehabt und weißt, okay, wie gehe ich mit der Szene um oder wie rede ich mit dem Spieler oder was ist das jetzt für ein Spieler? Ist das ein Spieler, der jedes Mal kommt, irgendwas will? Also ich sag mal, ist das einer, der ständig irgendwie alles kommentiert oder ist es einer, der, wenn der kommt, wo du weißt, okay, wenn er was sagt, hat er schon recht. Weil da gibt's muss man auch so ein bisschen für sich differenzieren. Ne? Also ich sag mal, so Charaktereigenschaften, ich sag mal, mehr oder weniger so ein Schubladen, die Leute so irgendwie, hat man ja im Kopf ja quasi.
Von man die Erfahrung quasi bisschen, her, genau, wenn man genau, die Leute ein bisschen zuordnen, kennt. Genau,
genau. Bei uns läuft es ja meistens auch, dass wir, ich sag mal, so Spielvorbereitung und Nachbereitung ja auch immer recht aufwendig ist. Also man schaut sich ja meistens die Spiele vorher an, wer spielt gegen wen, was sind das für Spielercharaktere.
Ja, dann hat man schon so ein bisschen.
Genau, so eine Einsicht, auch wie die Halle ist. Ne? Es gibt ja auch, sag ich mal, so Hallen, die extrem laut sind so und die, sag ich mal, auf falsche Entscheidungen extrem. Das merkst du halt direkt, ne? Dass es anders ist. Und dann gibt es auch, ich sag mal, so Hallen oder Zuschauer, wo es einfach so hingenommen wird. Ne?
Ja, ja.
Und ich sag mal, das ist ja auch nochmal so Druck von außen so, ne? Also was von außen kommt, von den Coaches, von den Zuschauern, so was man halt für sich auch so reflektieren muss. Aber klar, Kritik hast du in jedem Spiel. Also ich würde sagen, es gab noch nie ein Spiel, was irgendwie stattgefunden hat, was ich in meinem Leben gesehen habe oder selber geleitet habe oder gespielt habe, wo es ohne Kritik ausging.
Aber zweifelt man da auch eine Sekunde an seiner Entscheidung, warum man gepfiffen hat?
Man hat ja meistens, ist das so, wenn man hier auf dem Spielfeld steht, nach so einer Entscheidung reflektierst du ja selber, ich sag mal, deine Entscheidung. Ne? Also du pfeifst was und dann weißt du, okay.
Also hattest du diesen Moment schon mal, dass du gepfiffen hast, Kritik bekommen hast und dachtest so, warum habe ich nochmal gepfiffen?
Also das nicht. Also ich habe noch nie das gehabt, wo ich gesagt habe, okay, warum habe ich gepfiffen? Aber ich habe schon einige Male gehabt, wo man einfach eine Entscheidung pfeift und dann denkst du, ach verdammt, war es doch die richtige Entscheidung? Und dann kommt ein Spieler zu dir und sagt so, ey, come on, also war das jetzt wirklich ein Foul oder nicht? Dann sage ich auch, also wenn ich quasi in dem Moment selber weiß, okay, das war eine falsche Entscheidung, dann sage ich ihnen auch, ey, tut mir leid, das war meine Fehlentscheidung, ich habe das falsch entschieden.
Und das schafft Respekt tatsächlich.
Genau, und das verspricht natürlich auch ein Vertrauen an den Spieler, wo dann weiß, okay, du bist menschlich und sagst dich, okay, alles klar, egal was du mir sagst, ich hatte recht und
stehe dir. Oder so. ich bin Schiedsrichter, ich habe es hier zu sagen oder so.
Genau.
Ja.
Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wenn ich auch eine Entscheidung habe, wo ich mir hundertprozentig sicher bin, wo es
dann stehst du auch da.
Genau, und wo es auch für mich keine Diskussion gibt und einer zu mir kommt und mich dann irgendwie ankreiden will, erkläre ich das ganz normal, aber wenn er dann nochmal pumpig wird und mir das irgendwie weiß machen möchte, dass das irgendwie kein Schrittfehler, kein Foul oder irgendwie eine falsche Entscheidung war, da mache ich auch wirklich deutlich so, ey, die Entscheidung steht 100% und da gibt es kein Wenn, aber.
Ja.
Aber wenn ich dann selber, ich sag mal, in dem Moment reflektierst über deine Entscheidung. Und wenn du dann überlegst, okay, war es richtig, war es falsch?
Oder bin ich mir hundertprozentig sicher oder nur 90?
Genau. Da muss man auch nochmal differenzieren. So, ne? Also was ist für eine Entscheidung? Wie wichtig ist das?
Ja.
Kann es sein, dass das Spieler recht hat? Habe ich das falsch wahrgenommen?
Mhm.
Aber das reflektierst du meistens im Spiel so direkt.
Ja,
was das bei uns auch ist, also die ganzen Spiele laufen, also werden ja aufgenommen oder da sind ja Fernseher und da kannst du die Spiele im Nachhinein alle angucken.
Mhm.
Und da kann man auch nochmal, sag ich mal, sich, was wir auch immer machen so in der Schiedsrichter-Crew, dass wir nach dem Spiel uns die Szene nochmal angucken und dann zusammenschneiden, was irgendwie falsch und was richtig war. Das Video lügt halt nie. Weißt du, also auch wenn man so eine Entscheidung hat, wo du dir halt sicher bist oder halt unsicher bist oder ein Zweifel besteht, kannst du dir halt jederzeit das nochmal im Nachhinein auf dem Video angucken und dann weißt du, okay, stehe ich halt richtig da oder nicht.
Das hilft auf jeden
Fall. Ja, klar. Daran, das ist ja auch was, eine Art Kritik, was ja natürlich dann auch einen weiterbringt.
Mhm.
Das wird natürlich nichts bringen, wenn ich das selber nicht sehen kann und er auch nicht. Und einer von uns beiden sich, also beide sich sicher sind und dann, keine Ahnung, beide sich mit ein sicheres Gefühl rausgehen, aber einer von uns beiden Unrecht hat. So, ne? Und dadurch, dass natürlich das Video halt nie lügt, so mehr oder weniger, kann man natürlich dann, kann sich ja sowohl der Spieler als auch der Schiedsrichter an sich oder der Trainer, die auch manchmal recht großen Einfluss auf so ein Spiel haben, sich die Szene angucken und dann weiß man ja quasi, ob das irgendwie eine richtige oder falsche Entscheidung war.
Ich glaube auch tatsächlich, dass wichtig dabei ist, wenn man ein Problem anspricht oder Kritik äußert, dass man überhaupt das macht, weil man eine Lösung sucht. Weil ich habe das Gefühl, dass Kritik wird oft einmal einfach geäußert, nur um jemanden zu ärgern oder weil man Wut rauslassen will. Und das ist halt Kritik, was man lieber hätte für sich behalten können.
Klar.
Wenn man tatsächlich keine Lösung haben will fürs Problem oder für die Herausforderung, dann macht das Ganze keinen Sinn, weil die Person wird nach Antworten suchen, die es nicht gibt. Also wenn du jetzt sagen würdest, Dorsa, was soll das, was du da machst? Ich finde es überhaupt nicht cool. Und aber mir nicht sagen würdest, was du cool finden würdest, dann brauche ich deine Meinung sozusagen gar nicht.
Klar. Aber da muss man auch wieder sehen, okay, wie bringe ich halt die Kritik rüber und willst du überhaupt die Kritik hören oder so nicht? So, ne? Das, also finde ich auch...
Ob es gefragt ist.
Ist das eine gefragte Kritik? Genau. Also interessiert dich das überhaupt, meine Meinung, wie ich das finde, was du machst oder wie du dich gibst oder wie du bist? Oder ist das so ein Punkt, wo du sagst, okay, du bist so, wie du bist, du machst das, was du willst und willst du überhaupt keine Kritik? So.
Ja. Dazu direkt tatsächlich, ich... glaube, also ich selber, wenn ich Kritik äußere, versuche ich zwei Sachen auseinanderzuhalten. Kritisiere ich etwas, was die Person nicht ändern kann? Kritisiere ich etwas, was die Person ändern kann und ändern möchte? Also wenn ich jetzt, wenn du mich kritisieren würdest und sagen würdest, so deine Haare sehen einfach scheiße aus heute, ich kann es ja nicht ändern. Und damit verletzt du mich eigentlich nur und wir beide haben nichts davon. Ja. Aber wenn du mir sagen würdest, ich glaube, dir steht das besser, wenn du deine Haare zumachst. Das ist ein total blödes Beispiel, aber sehr einfach gesagt, dass es verständlich ist. Dann hast du eine Lösung direkt vorgeschlagen. Mhm. Oder ich allgemein, das, du kennst wahrscheinlich Ellen, oder? Ellen DeGeneres, ihre Show. Und ich habe über sie gelesen, beziehungsweise ein Video über sie, wo sie analysiert wurde, warum sie so gemocht wird. Alle mögen sie ja so sehr. Alle Stars und so weiter feiern sie. Und dass sie sehr viele Witze macht und sich über Leute lustig macht, das ist ja auch kritisch, das ist ja critical joke sozusagen, aber sie würde sich niemals über etwas lustig machen, was die Person ausmacht und nicht vergänglich ist. Also wenn du zum Beispiel jetzt eine Erkältung hast, dann kann ich mich ruhig drüber lustig machen und einen Joke rauslassen, weil das ja vergeht, das gehört nicht zu deiner Person. Und mit deiner Erkältung identifizierst du nicht dich, also du siehst nicht Kave in einer Erkältung und daher kannst du dich drüber lustig machen. Aber wenn ich etwas kritisieren würde, was dich ausmacht, zum Beispiel dein Schiedsrichter-Dasein und warum du es überhaupt machst und dass es total scheiße ist, da würdest du dann, das ist ein persönlicher Angriff.
Hm.
Und dass diese beiden man unbedingt auseinanderhalten muss, wenn man Kritik ausübt, weil ein persönlicher Angriff bringt nichts, weil die Person das ja nicht ändern kann. Und das ist einfach nur Wut rauslassen irgendwo.
Da muss man sich überlegen, warum du halt in dem Moment das kritisierst. Ne? Also sagst du jetzt zu mir, okay, ich finde das blöd, dass du feierst, weil du dann sagen würdest, okay, ich will dich etwas sehen oder will mit dir was machen oder will mit dir was unternehmen und will ich, also warum sagst du halt diese Kritik, ne? Weil wenn man diese Kritik ausübt, genau, was willst du halt mit dieser Aussage Kritik erreichen? So.
Ja, ja.
Und da ist es, finde ich, halt immer wichtig, wie man das ausübt, so, ne? Ich bin sowieso
was bei sowas. Was ist der beste Weg deiner Meinung nach?
Dass die Person das selber merkt und nicht, dass man ihr sagt, dass sie falsch gemacht hat oder
wie,
Kritik ausübt.
Wie würdest du, wenn die Person das nicht selber merken würde? Ich meine, du hast mit so vielen Menschen, dein Lebenslauf ist krass, du hast mit so vielen Menschen zusammengearbeitet, so jung schon und hast sozusagen Leadership übernommen. Wie hast du damals oder jetzt, vielleicht kannst du deine Sicht einfach über damals und jetzt erzählen, wie sich das verändert hat. Wie hast du damals Leadership gesehen und wie hast du damals Kritik ausgeübt und wie hat sich das verändert?
Ja. Ich glaube, das ist auch, wie gesagt, so ein Prozess von Erfahrung, die man mit sich bringt und ich sag mal, umso mehr du mit Menschen Kontakt hast, umso mehr du siehst und umso öfter du siehst, okay, wie wird das angenommen, umso mehr macht man sich ein Bild von. Ich würde auch nicht sagen, dass es halt so eine Faustformel gibt, was richtig ist.
Mhm.
Ich glaube, es hängt auch mal davon ab, wie die Person, der auf der anderen Seite sitzt, der man das ausübt, wie die das aufnimmt und wie man das klar machen kann.
Oder wer das ist, ne?
Also wer das ist einmal und wie gesagt, wie das auch aufgeschnappt wird.
Mhm.
So, ne? Wie gesagt, es gibt Leute, den muss man da hinführen, damit die halt quasi irgendwie reflektieren, so okay, was mache ich dir eigentlich gerade und ist das richtig oder falsch? Dann gibt es Leute, wo du wirklich die Kante zeigen musst und sagen musst, so und nicht anders, also mit dem einfach klarer sprechen musst. Aber ich bin immer ein Freund von, am Anfang das so zu machen, dass man das irgendwie dahin bringt, dass die Person das selber spürt. Also sprich, wenn man sich über was unterhält, so, dass die Person selber reflektiert, was habe ich da gemacht? Also nicht, dass man alles vorgibt.
Wie würdest du vorgehen? Hast du
ein Ich würde die Person selber reden lassen. Also dass man gar nicht sagt, okay, zum Beispiel das und das ist richtig oder falsch, sondern keine Ahnung, wie hast du das gesehen? Wie hast du das selber wahrgenommen? Wie meinst du, das machen zu müssen?
Ja, ja, ja.
Und ich glaube, das ist auch immer eine ganz große Gefühlssache, ob die Person das, also ob man angenehm so ein Gespräch reingeht oder ob das halt so Druck für die Person ist.
Total, und, auf jeden Fall.
Aber nichtsdestotrotz sage ich auch, dass es halt so personenabhängig ist so ein bisschen. Aber ich würde halt immer versuchen, erstmal das so zu gestalten, dass man die Person das halt selber erstmal versucht, da hinzukommen, dass sie das selber reflektiert und selber merkt, ob das halt, was der richtige Weg ist. Weil, weil es gibt ja halt kein Rechts und kein Links.
Hast du es damals schon so gesehen?
Nein, das natürlich nicht. Das ist natürlich halt so ein Prozess, was man halt so mit der Zeit so mitbekommt.
Und merkst du, dass die Reaktionen, weil ich meine, du hast dich, glaube ich, verändert und du redest darüber sehr, sehr im Klaren. Also du hast es für dich herausgefunden, wie der Weg vielleicht einfach für deine Person der beste Weg ist, mit Menschen umzugehen. Und ich glaube, du beherrschst das ziemlich gut, mit Menschen umzugehen. Sonst wärst du auch nicht erfolgreich, so erfolgreich, wie du bist. Aber meinst du, dass dir das geholfen hat, dass du das jetzt anders, Kritik anders ausübst als damals?
Klar.
Weil ich meine, damals warst du ja auch schon erfolgreich.
Ja, aber also das hat ja, das eine hat ja mit anderem zu tun, ne? Also das eine ist ja auch zum Beispiel, wie gehe ich im privaten Umfeld mit Kritik um, wie gehe ich beim Sport mit Kritik um und wie gehe ich bei der Arbeit mit Kritik um,
ja,
so, ne?
Ja.
Und das erste ist ja immer, okay, was mache ich dann? Bin ich dann bockig und stur und denke so, okay, warum greift die Person mich an? Oder ja, denke aber ich so,
das Ding ist, wenn jemand dich wirklich angreift, kannst du dich nicht anders fühlen, wie du dich fühlst. Dann fühlst du dich nur mal bockig und denkst so, nö, mache ich jetzt nicht, mache ich nicht. Dann wirst du es aus Prinzip nicht tun.
Ja.
Also wenn jemand dich persönlich angreift, persönlicher Angriff ist nun mal ein persönlicher Angriff.
Okay, dann hast du verloren. Also dann ist das der falsche Angriff. Also man muss halt versuchen, also ich sehe es halt inzwischen so, dass egal, wer mich auf was für eine Art und Weise kritisiert, dass ich das eher dankend annehme. Also egal, ob das jetzt von Ihnen aus irgendwie gut oder schlecht gemeint ist, auch wenn man da irgendwie, ich sage mit jemandem irgendwie böse Stress hat. Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Beispiel, ich hatte vor kurzem hatte ich ein großes Projekt, was irgendwie lange lief, was so in der Endphase war.
Mhm.
Und der Kunde hat irgendwie, wir hatten halt so einen Notartermin, quasi Abschlusstermin. Und dann hat er halt kurz vorher abgesagt, weil er die Finanzierung von der Bank nicht bekommen hat. Ne? Was natürlich irgendwie schade ist, ne? Weil man arbeitet extrem lange auf so einem Projekt hinaus. Es war halt ein großes Projekt. Und dann denkst du, okay, verdammt so. Ne? Der hätte der Typ, der macht sowas auch öfters. Ne? Also das hätte sich sein erstes Objekt, was er will, genau, kann er sowas nicht vormachen, kann er, dann bist du natürlich erstmal in dem Moment, denkst du so, ey,
regst
du dich natürlich unheimlich auf, so, ne?
Ja.
Aber ich sag mal, das ist jetzt zum Beispiel jetzt, wo ich sage, das ist jetzt, also das würde man jetzt nicht direkt mit Kritik beurteilen, aber ich sag mal, mit Stress, Druck und irgendwie ein blödes Gefühl, so, ne?
Ja, ja,
und da muss man halt wissen, wie gehe ich mit diesem Gefühl um? So, rufe ich den an, sag so, ey, du, was war das? Was soll das? Du hättest dich ja vor drum kümmern können,
was
oder?
Was bringt das in dir?
Genau, was bringt mir das in dem Moment? Oder bringt das was, dass er, also der Kunde, den ich da hatte, der hatte kurz danach hat er Geburtstag gehabt, ne? Hab ihn angerufen, meinte, ey, wünsche alles Gute zum Geburtstag und schade, ne? Was war da los?
Ja.
So, ne? Und dann telefoniert man und dann sagt er, okay, das und das war und ich hatte gerade andere Projekte, die ich irgendwie erst zum Abschluss bringen
muss. Kommunikation einfach.
Genau, aber dann sage ich aber auch, ich sag mal, in mir denke ich mir auch so, okay, das weißt du ja vorher, ne?
Ja.
Also ich sag mal, wenn du so ein Objekt erwerben möchtest, wo es um Millionen geht, also im Millionenbereich, dann weißt du natürlich vorher schon, in was für eine Endphase du bist, ne? Oder habe ich gerade andere
Projekte? Also er hat nicht transparent gespielt. Ne?
Genau, und dann in der Endphase, ich sag mal, wo man quasi diesen Notartermin quasi schon hatte, wo dieser Abschluss war, ist er halt abgesprochen. Das habe ich in den letzten 10 Jahren 2-mal erlebt. So, und das ist natürlich super ärgerlich, dass man da halt irgendwie lange, ich sag mal,
diese
extrem
ganze
lange Arbeit dann macht, genau, umsonst macht. So, ne?
Ja.
Aber das ist halt ein Moment, okay, wie gehe ich damit um? Und ich bin damit cool geblieben, so, habe den zum Geburtstag gratuliert, dann meinte alles cool. Und falls sie trotzdem mal ein anderes Mal Interesse haben wollten oder Freund oder Bekannt haben, der Interesse hat, können wir uns gerne mal zusammensetzen. So, ne? Und dann muss, finde ich, man muss halt immer aus allem das Beste machen, weil es bringt dir halt sonst nichts.
Das bringt sonst nichts,
Da wirst du halt sonst verrückt, wenn man halt wirklich mit jedem, als Selbstständiger oder als Jungunternehmer, hast du halt immer Erfolge und Misserfolge. So, und du musst halt nur lernen, mit deinen Misserfolgen umzugehen, weil sonst ist das natürlich halt schwierig, sich auf dem Markt so lange beweisen zu können. So. Und du musst aus jedem Misserfolg das Beste mitnehmen und aus jedem Erfolg musst du überlegen, okay, warum habe ich das geschafft, dass ich mit diesem irgendwie Produkt an sich oder mit diesen Kunden oder mit diesem Objekt Erfolg hatte. Und ich finde, was noch wichtiger ist, mit Misserfolgen umgehen zu können, weil das ist natürlich ein Moment, wo man hat halt immer Höhen und Tiefen, so, egal ob es im privaten Leben oder in der Arbeit oder als Selbstständiger. Und man muss natürlich halt diese Durchstrecken überbrücken können und da auch irgendwie...
Ich glaube, bei dem Misserfolg handelt es sich auch nochmal um Selbstkritik, ne? Weil man sich so sehr, sehr selbst in Frage stellt, ja. und sich sehr kritisiert, mehr als die anderen das tun würden in dem Moment. Und damit umzugehen ist auch schwer, weil wenn jemand anders das sagt und du sehr sicher bist in dem, wer du bist und an dem Punkt bist in deinem Leben, das dauert natürlich, bis man an dem Punkt ist, wo du denkst, so, ich weiß, wer ich bin und ich weiß, dass ich mich morgen nochmal verändere, aber ich weiß, wer ich heute zumindest bin. Und wenn du mir was sagst und du das besser gemacht hast, dann höre ich mir das an. Aber wenn du was sagst, was einfach komplett für mich heute keinen Sinn ergibt, dann interessiert mich das einfach nicht. Ja. Also das ist ja okay, aber wenn du das zu dir selbst sagst, dann interessiert dich das ja tatsächlich. Ja. Und damit umzugehen ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Geschichte.
Ja. Wir haben ja vorhin, als du gekommen bist, haben wir so über Social Media, Instagram und Facebook und so gesprochen.
Ja.
Ich finde, wir leben halt immer in so einer, mehr in so einer perfekten Welt, was irgendwie nach außen nach perfekt dargestellt wird. Und
ja.
wir müssen irgendwie der perfekte Freund sein, perfekte Freundin sein, wir müssen irgendwie perfekt bei der Arbeit Haus sein, haben. Wir müssen ein perfektes Haus haben, wir müssen perfektes Aussehen haben, wir müssen irgendwie perfekter Mama, Papa sein, Oma, Opa sein. So.
Ja.
Und das geht halt nicht. Ne? Also das ist halt erstmal relativ wie sich halt, dieses Perfekt so, und wie wird das halt dargestellt? So. Und das muss man nicht. Weißt du, man muss nicht irgendwie in jeder Hinsicht perfekt sein, das kann man auch nicht. So, man muss einfach sich mit selber im Reinen sein und muss einfach das, was man macht, mit Liebe und Leidenschaft machen und muss dahinter stehen, und mehr kannst du halt nicht, ne? Also du kannst halt jetzt, sag ich mal, nicht dein Aussehen komplett verändern, dein, keine Ahnung, dein finanziellen Wesen komplett, also klar, man kann dafür viel machen. Ja, aber
das ist die Illusion dahinter.
Ja, aber was bringt das ein?
Oder zumindest, wenn du das nicht selbst, oder wenn, also ich rede jetzt mal über mich, wenn ich das nicht selbst schaffe und das sehe, dass Kim K. oder wer auch immer bei Instagram das geschafft hat, dann will ich dieses Leben für andere leben, weil die würden ja denken, dass ich das habe, und das würde mir für einen ganz kurzen Moment vielleicht ein besseres Gefühl über mich selbst geben, aber diese Lücke bleibt ja in mir. Dennoch hat Instagram und ganz Social Media jetzt seit sehr vielen Jahren, ich meine, Facebook habe ich jetzt seit 10 Jahren, glaube ich, oder so, das geschafft, dass wir so viel teilen können, und ich sehe das Ganze positiv, und ich würde auch, also ich habe viele Freunde, die jetzt ausscheiden und sagen so, nee, kein Instagram mehr, ich lösche mich, und das ist überhaupt nicht mein Weg, und das ist der Grund, warum ich überhaupt diese ganzen Geschichten anfange, weil egal mit wem ich rede, wir sprechen dieselbe Sprache, und manchmal sind die Worte, die wir nutzen, gleich. Unsere Meinung zu Social Media, dass es unecht ist, unauthentisch, keiner hat mehr Bock drauf, diese unperfekte Welt, und das ist alles zu perfekt dargestellt, ist gar nicht so perfekt, authentisch ist schöner, bla bla bla. Aber das machen wir nicht auf Instagram. Wir zeigen trotzdem die perfekte Welt, weil das mehr Likes bekommt.
Ja.
Und ich habe tatsächlich bei Instagram gelesen, dass die Likes abschaffen wollen. Und das würde ich tatsächlich toll finden, weil das wird mal ein Statement setzen. Ich weiß nicht, kennst du Black Mirror? Netflix?
Ne.
Du so, nö, ne. Gar nichts. Ich guck gar nichts. Ich arbeite nur.
Schau so wie Fern oder Serien.
Also Black Mirror, wenn du Netflix hast oder irgendwas anderes, ist eine Serie. Mega cool, mega abstrakt. Also abstrakter als alles andere, was ich kenne jetzt bei Netflix und alle Serien.
Ich kenne Suits.
Ja, Suits ist nicht abstrakt. Aber finde ich toll. Ja, ich auch. Und als Megan gegangen ist, dachte ich, jetzt gucke ich die Scheiße nicht mehr. Ciao. Auf jeden Fall. Bei Black Mirror gibt es eine Folge, und es geht um Social Media. Und das ist so krass dargestellt, abstrakt dargestellt, dass ich eine Woche danach die ganze Zeit gedacht habe, was, wenn es in 10, 20 Jahren passiert? Was, wenn wir so enden. Und da wird die Welt, ich weiß es nicht, welches Jahr, ich glaube, die sagen auch nicht, welches Jahr, aber dein Wert, wie lange du lebst, was du essen kannst, ob du einen Job bekommst oder eine Freundin bekommst, alles hängt davon ab, wie viele Likes und wie viele Follower du bei Instagram hast.
Mhm.
Und wenn Leute dir entfolgen, dann lädt dich keiner zu Hochzeiten ein, dann kriegst du keinen Job. Und das ist halt kein Geld mehr, sondern Likes. Und ich meine, das
neue Währung.
Neue Währung. Ja. Und das ist super abstrakt dargestellt, dennoch hat es was Wahres, weil ich kenne viele Freunde von mir, die deren Wert manchmal von deren Likes abhängig machen. Und ich selber denke auch manchmal so, ach cool, was, tatsächlich so ein schönes Bild, das hat viel Likes. Oder hey, warum habe ich hier gar nichts? Hallo Leute, habt ihr mich nicht gesehen? Also diese Gedanken, wenn man so oft da ist, kommen auf jeden Fall in deinen Kopf. Aber du musst die kommen und gehen lassen, und es ist dennoch schwierig, seinen Wert davon nicht abhängig zu machen, wenn man es täglich sieht.
Ja, das ist eigentlich nur im Privatbereich so, ne? Ich habe es ja am Anfang auch erzählt, ja, so auch unternehmerisch, genau, ist ja auch, Also, keine Ahnung, du gehst im Restaurant essen, guckst die Bewertung an, bei Google oder bei wie viele Leute folgen denn bei auf Facebook oder Insta. Genau, aber ist das das Wahre? Also man kann sich ja inzwischen auch all sowas kaufen. Ne? Also ich weiß ja zum Beispiel, Kollegen oder Mitbewerber, die auf solchen Plattformen dargestellt sind oder auch vertreten sind, die halt sich diese, ich sag mal, diese Likes oder Bewertungen etc. kaufen. So. Und bringt mir das halt was? Ne? Ja. Klar, also das sieht erstmal nach außen schön aus. Ja. Hast du irgendwie viele gute Bewertungen bei Facebook, Insta, viele Likes.
Das ist ja auch nochmal Kritik, ne? Diese ganzen Bewertungen oder Likes oder nicht Likes bekommen.
Aber unsere Gesellschaft ist ja inzwischen so, dass wir halt ja wirklich über diese ganzen Plattformen gehen und nach den Bewertungen her oder nach den Likes quasi sagen, okay, ist das jetzt ein gutes Unternehmen oder nicht? Also, und das ist ja nicht nur, sagen wir, unternehmerisch, also was jetzt ja für mich interessant ist, sondern auch im Privatbereich ja auch so. Genau, wie gesagt, ich privat habe kein Instagram so und ich finde das für eine Arbeit aus und ich schaue doch ab und an mal rein. Aber trotzdem
hast du gesehen, ich habe dich heute in Beiträgen markiert.
Genau, habe ich gesehen. Genau, das wurde mir, hat mir meine Kollegin, die Porträte also bei uns im Büro. Okay. Also Frau Vollstadt macht dann quasi bei uns Social Media und
sie dachte so, wer ist das überhaupt?
Genau. Ja, also ich habe das halt gesehen gehabt, dass du uns auf so ein Foto irgendwie markiert hast. Genau. Kann damit ja auch nicht erst nicht viel anfangen, aber nachdem ich
dann quasi deine
Nachricht gesehen habe, habe ich es dann gesehen.
Auf jeden Fall. Was ich dich noch fragen wollte, wenn man, wenn du halt, sagen wir, Kritik über Social Media bekommst.
Ja.
Ich habe, also das wird jetzt ein bisschen primitiv sein, was ich sage, aber ich dachte mir, okay, wenn ich jetzt wirklich mit diesen ganzen Meinungen so offen das da reinstelle und jeder kann sich das lesen. Und ich weiß, wie fies die Menschen sein können, weil ich habe 2,5-3 Jahre als Media-Analystin gearbeitet und das alles in Social Media bewertet sozusagen. Ich habe diese ganzen Daten genommen und eine Analyse draus gemacht für alles, also sehr, sehr individuell zusammengestellt und auch mit Influencer und Social Media und Twitter und bla. Und ich weiß, wie brutal die Kommentare sein können, auch noch zum Aussehen. Und ich habe mich immer gefragt, willst du, dass es deine Welt ist? Also, ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass es, ich hoffe, dass diese Welt sich ändert, dass wir einfach Kritik besser oder diese Sprache der oder die Kunst der Kritik beherrschen, dass wir es nicht mehr, dass wir uns nicht mehr auskotzen auf Instagram oder Twitter oder wo auch immer. Aber was, wenn ich auch solche Kommentare abbekomme, wie ich bei den ganzen Leuten sehe, die so öffentlich sind, sage ich mal. Und dann dachte ich so, vielleicht habe ich so eine automatische, vielleicht mache ich sowas IT-mäßiges, ich kenne ein paar Leute, die sowas können. Und dann geht ein Schimpfwort direkt zurück, wenn negative Sachen reinkommen, weil in your face. Weil, warum? Weil es geht nicht um mein Aussehen und ich wollte nie über mein Gesicht oder meinen Körper Geld verdienen. Darum geht es gar nicht. Und wenn du Kritik dazu hast, rede mit deiner Mama oder mit deinen Freunden darüber, aber ich will es nicht wissen. Und wenn du zu meiner Arbeit was sagen willst, dann sag es. Bitte mit Feingefühl, wenn du kein Feingefühl besitzt, dann kannst du von mir aus brutal sein, aber nicht zu Sachen, die ich sowieso nicht ändern kann.
Ja.
Und wie gehst du damit um, wenn jemand irgendwie sagt und was total Unnötiges sagt, was dir überhaupt nichts bringt? Ja.
Also wie gesagt, es ist halt bei uns so, dass ich halt diese sozialen Netzwerke mehr für die Arbeit nutze als privat. Also ich stelle ab und zu mal jetzt irgendwie privat, jetzt, wie gesagt, als ich vor 2 Wochen in Frankfurt war, habe ich jetzt irgendwie auf Facebook diese Bilder reingestellt, dass ich...
Du nutzt auf Facebook? Das ist echt...
Genau, ich bin richtig von der alten Garde. Ich bin das halt nur auf Facebook. Also dann irgendwie quasi bei Facebook Bilder reingestellt, dass ich meine ganzen alten Freunde so gesehen habe. Aber dadurch, dass ich halt selber kein Insta habe, kommt das eher für uns in die Arbeit in Frage. Und da kann ich halt so mehr Sachen erzählen, wie ich es bei der Arbeit sehe. Wir hatten zum Beispiel... ziemlich viele Follower, was so Facebook angeht.
Ja.
Und das sind auch alles reelle Fans, also die uns wirklich irgendwie, das sind Oldenburger, alles Leute, die irgendwie vor
keine
Ort...
Gekauften.
Genau, keine gekauften, sondern sind halt wirklich also reelle Leute.
Ob ich das glaube.
Ja, kannst du gerne jeden einzelnen durchgehen.
Schreibt dir heute Alarm.
Und wir hatten mal irgendwie so eine negative Kritik bei Facebook. Allerdings mit einem Kunden. Also wir hatten 2 negative Kritiken bis jetzt. Das war einmal Google und einmal Facebook. Die eine Kritik, die wir bei Facebook hatten, da war einfach einer, der uns mit 1 von 5 Sternen bewertet hat. Aber wir hatten halt nie mit dem was zu tun. So, und dann haben wir halt ganz normal, also der hat irgendwie uns bewertet mit 1 Stern und nichts dazu geschrieben. Und da haben wir ganz normal geschrieben so, ey, wie kommt das zustande?
Ja.
Womit hängt das zusammen? Was ist passiert? Oder also einfach mal ganz nett und höflich drauf gefragt.
Was ist dein Problem?
Genau, und haben den auch öfters auch, ich sag mal, privat angeschrieben, also quasi bei seinem privaten... Er hat dann nie darauf reagiert. So, und das finde ich halt schwierig.
Du bist zu ihm nach Hause gefahren.
Nee, nicht, aber also ist ja halt legitim. Ich finde es aber halt nur schwierig, wenn man dann, also ich habe auch nur die Erfahrung gemacht, wenn Leute negative Kritik ausüben, auf solchen öffentlichen Plattformen, dass halt negative Kritik kommt, aber sobald man dann quasi nachfragt, also klar gibt es auch Leute, die antworten und darauf eingehen, so, ne? Ja. Aber die Erfahrung, die ich hatte, dass einfach nichts mehr kommt.
Ja.
Wir hatten zum Beispiel, hatten wir mal bei Objekt gehabt, was wir in Zwischenahn hatten, was wir verkaufen sollten. Das haben wir sowohl in Oldenburg als auch in Zwischenahn seriert, damit die Leute aus Oldenburg das Objekt auch wahrnehmen und sehen.
Ja.
So. Und haben allerdings aber auch in der Anzeige und den Text mit reingeschrieben, das Objekt befindet sich nicht in Oldenburg, sondern es befindet sich in Zwischenahn. Also was quasi von der Anzeige auch klar war. Und da hat uns quasi, haben wir einen das Exposé geschickt und dann hat er gesehen, okay, das ist halt nicht in Oldenburg, sondern halt in Zwischenahn und war halt verärgert. So, und dann hat er uns direkt mit einem Stern bewertet und hat halt dazu geschrieben, keine Ahnung, warum inseriert ihr das Objekt quasi in Oldenburg? So, ne? Und dann haben wir halt quasi ganz normal darauf geantwortet, ja, es tut uns leid, so, dass wir das jetzt irgendwie falsch aufgefasst haben und dadurch irgendwie verärgert waren. Aber wir haben ja in den Text auch mit reingeschrieben, dass das Objekt sich in Zwischenahn befindet. Wir wollten nur, ich sag mal, mehrere Interessenten aus Oldenburg auch ansprechen, weil viele in Oldenburg inzwischen nichts mehr finden für den Preis und dadurch auch Randgebiete gucken, dass man da irgendwie drauf aufmerksam
wird. Ich meine, du hättest auch schreiben können, wer lesen kann, ist zum Vorteil.
Genau, aber das bringt mir ja nichts. Ja, was bringt mir das? Das bringt mir ja nichts und Ihnen ja auch nichts. Ne? Deswegen versucht man es eher konstruktiv zu machen. So, ne? Und dann kam auch keine Rückmeldung. So. Und das fand ich halt so ein bisschen schwierig, so, wenn man quasi Leute einen kritisiert, ne? Also was ja auch legitim ist, ne? Das war ja auch richtig von ihnen.
Und du versuchst dann zu begründen, was passiert
ist. Ja, also nicht rechtfertigen, also ich würde nicht sagen, dass ich mich in dem Moment rechtfertigen will. Genau,
irgendwie.
Aber ich will halt so sagen, so, okay, warum ich das gemacht habe, damit er auch quasi genau meinen Aspekt verstehen kann. Und dann keine Rückmeldung finde ich halt schwierig. Ich muss andererseits sagen, wir haben auch extrem, also ich weiß nicht wie viele, aber ich glaube, wir haben insgesamt über 200 Bewertungen gehabt, also auf den ganzen Plattformen, wenn man das zusammen sehen würde. Und davon waren, wie gesagt, das ist jetzt, sag ich mal, 1%. Ne? Also wenn ich von sage, von 200 Leute sind 2 dabei, die uns eine negative Bewertung gegeben haben, aber irgendwie 198, trotzdem, die uns 5 Sterne bewertet haben. Man muss aber gleich hinzu sagen, ich gehe auch nicht Leute ein, leider, wenn die uns quasi gut bewerten. Ne? Also wenn einer sagt zum Beispiel, hier, ihr seid ein super Büro und ein super Team, danke euch für alles, dann schreibt man vielleicht ein Danke. Doch, also man schreibt ja vielleicht so ein Danke oder so, aber man schreibt ja nicht so einen ausführlichen Text, wie man quasi negative Kritik will. Was ich damit sagen will, wenn man das psychologisch sieht, ist das ja meistens so, dass man auch versucht, diese Abwehrhaltung bei negativer Kritik anders auszuüben als bei positiver Kritik. Weil bei positiver Kritik sagt einer, ey, du hast heute die Haare schön, dann sagst du, okay, danke. Aber du sagst nicht, okay, danke, mein Liebling.
Das bedeutet mir heute echt viel. Ich habe mich eh nicht so schön gefühlt, aber jetzt hast du meinen Tag gerettet.
Das sagst du ja nicht, du sagst einfach nur danke.
Ich sag das tatsächlich. Also, also ich werde auch heute zu diesem ganzen,
was wir schön, reden. Übrigens.
Ich finde sie heute nicht so schön, aber du hast meinen Tag gerettet, Kabe. Was wollte ich sagen? Ja, also das versuche ich, also das, ich verstehe voll, was du meinst. Und ich glaube, genau das, was du sagst, ist ein Riesenproblem, was ich habe auch in sehr vielen Branchen schon gearbeitet. Aber das Nächste, was ich gemacht habe, ist halt Büro und Office und IT. Und wenn ich was anfange, brenne ich immer am Anfang dafür, sonst fange ich das nicht an.
Ja.
Und dieses Feuer war am Ende ziemlich still bei dieser Arbeit, weil ich das Gefühl hatte, nicht mehr gesehen zu werden. Und es wurde viel mehr Kritik negativ ausgeübt als positiv, weil ich persönlich, während ich persönlich meine Arbeit viel mehr als positiv empfunden habe als negativ. Dennoch hat man diese positiven Sachen gar nicht so in den Vordergrund gestellt und sie gar nicht groß gemacht. Egal, ob ich jetzt 2 Stunden länger bleibe, als ich muss, um einem Kunden oder eine Abgabe abzugeben. Und wenn ich von zu Hause arbeite, wenn ich am Wochenende arbeite, wenn ich vom Urlaub arbeite, wenn ich immer online bin zu Hause, was ich alles nicht machen muss zum Beispiel.
Klar.
Alles Sachen, die ich werde pro Stunde bezahlt, also kann es mir wirklich egal sein, wenn ich zu Hause bin. Wenn ich dafür nur Danke bekomme, aber wenn ich eine Kleinigkeit, einen Fehler mache, obwohl ich das am Wochenende zu Hause unterwegs gemacht habe und mir irgendwas ausgerutscht ist, dafür bekomme ich dann einen riesen Text. Aber für die Sachen, die ich gebe, bekomme ich keine Anerkennung. Und dann dachte ich so, ich mache es einfach nicht mehr. Ich gehe jetzt einfach, weil es macht keinen Sinn. Ich habe versucht zu reden und zu sagen, wie Kritik sein soll und dass positiv viel mehr zählt. Weil wenn du mir sagst, du denkst, Dorsa, ich denke, du bist ein super toller Mensch und was du besonders gut kannst, ist kochen, dann lerne ich kochen, um dir zu beweisen, dass das, was du von mir hältst, richtig ist. Aber das haben sie einfach nicht verstanden und ich dachte auch, bevor ich jetzt hier mit der Wand rede, das bringt mir nichts, ich muss gehen. Und deshalb, das, was du gesagt hast, ist genau das, was ich eigentlich da sehr doll gefühlt habe bei dieser Arbeit, weil ich das anders erlebt hatte. Am Anfang war es ganz anders. Am Anfang ist es so gelaufen, wie es laufen muss. Ich finde auch, wenn man Kritik äußert, darf man nicht drauf rumhaken die ganze Zeit. So, das hast scheiße gemacht und dann eine halbe Stunde drüber reden muss man nicht. Du kannst sagen so, hey, du hast mir diesen das und das zugeschickt von gestern, ich fand es richtig gut, immer irgendwas Positives, aber es, mir ist aufgefallen, bla bla, tschüss.
Mhm,
nicht, nicht eine halbe Stunde drüber reden und, oder gar nicht erwähnen, was man gut gemacht hat. Oder danke, dass du am Wochenende gearbeitet hast.
Ich finde, das Bauchdruck muss da draußen, ne? Also das ist halt diesen negativen Druck, den man halt hat. Also es ist halt die Frage, ob ich das halt in einen Satz schaffe. Ne? Also ja, wenn ich quasi jetzt mit irgendwas ein Problem habe und ich sag dir das, dann ist es halt weg. Oder ich habe halt...
oder du wirst zwei Stunden drüber reden.
Genau, aber das, also deswegen, also ich kenne das halt so von mir aus, wenn ich halt zum Beispiel Privatleben, Arbeit, wie gesagt, Sport, ne, irgendwie... Mhm. Man irgendwie mit irgendwas irgendwie nicht konform ist, gibt halt so Sachen, wo ich wirklich halt einfach, das einfach nur gut ist, ich sag das so und das ist halt sofort weg. Aber es gibt zum Beispiel auch Sachen, wo man halt länger drüber sprechen muss, bis halt man diesen Druck halt raus hat.
Ja,
ne?
Das stimmt.
Und,
oder man lässt diesen Druck anders raus oder man versucht, die Hormone im Körper zu relativieren, bevor man dieses Gespräch anfängt. Bevor man so mega aufgewühlt in das Gespräch kommt und erstmal nur jemand angreifen will, kann man vielleicht erstmal runterkommen und dann anfangen. Ich glaube, das ist auch das, was, wobei ich mich auch immer noch manchmal ertappe, so, hey, nicht jetzt, leg dein Handy zur Seite und geh mal spazieren.
Ja, auf jeden Fall. Ja, bin ich bei dir.
Ja, dann ist es, glaube ich, auch genug. Wir haben jetzt 45 Minuten gesprochen und die letzten Sachen, die ich hochgeladen habe, sind alle viel kürzer eigentlich, aber das muss da auch sein. Es ging jetzt heute mehr, weniger um Privates, deshalb schreibe ich auch heute keinen Blog mehr dazu. Ich schreibe nur so ein paar Sätze zu dem, was wir gesprochen haben und lade es später hoch. Und ein Blog kommt morgen mit mehr Sachen, die in Bezug auf Familie und Beziehungen und so weiter sind, so dass man die andere Sicht auch hat. Also könnt ihr gespannt sein. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Und Kaveh, wolltest du noch was sagen?
Danke dir. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei.
Danke dir dafür. War ein tolles Gespräch.
Und immer wieder gerne.
Also, schönen Abend euch oder guten Morgen oder wann auch immer ihr das hört.